Wer hat eigentlich schon die weiße Kugel am Baum entdeckt? Ja, ihr da auf der Seite eher, weil ich, von da kann man sie auch gar nicht sehen. Könnt ihr euch nachher mal angucken. Einige machen jetzt ein Suchspiel so an dieser Hälfte. Seid ein bisschen beschäftigt, macht gar nichts. Manche haben schon gedacht, war hier jemand farbenblind? Was soll mir diese Kugel sagen? Ist dort eine Botschaft hinter verborgen? Ich weiß es selbst auch nicht. Aber ich habe schon Deutungen gehört aus der Gemeinde. Ich bin nicht verantwortlich für diese weiße Kugel, aber sie hat auch mich zum Nachdenken angeregt. Eine weiße Kugel unter all den roten, die eine, die anders ist. Eine mögliche Deutung. Auch die haben in der Gemeinde ihren Platz, die anders aussehen, die anders sind, anders ticken. An Weihnachten besuchen ja auch Leute die Kirche, die sonst eher nicht kommen, vielleicht äußerlich sich unterscheiden oder in ihrem Lebensstil, in dem, was sie glauben oder nicht glauben, wie oft sie zum Gottesdienst kommen oder eben auch nicht. Und da kann diese Kugel so ein Sinnbild sein. Willkommen, ihr habt hier euren Platz. Alle sollen hier ihren Platz finden, auch die andersfarbigen, bunten, auffälligen, die sich hervorheben, die sich hier vielleicht gar nicht zu Hause fühlen. Wir können Unterschiede nicht verhindern, wir können uns nicht alle weiß färben, wenn wir jetzt eine rote Kugel sind, aber wir können sagen, hey, willkommen, ihr Weißen, bei uns Roten. Und mir gefällt diese Deutung, ich mag das gern. Und dann aber auch, ich bin diese Weiße, du bist diese Weiße. Manchmal fühlen wir uns mitten in der Gesellschaft von anderen fremd und einsam. Kennt ihr sowas? Ich beobachte die Gruppe, in der ich bin, und sehe mich darin wie einen Fremdkörper, nicht zugehörig. Rein äußerlich bin ich mittendrin. Neutrale Beobachter würden sagen, er ist Teil des Ganzen, fühlt sich aber mitunter eben nicht so an. Vielleicht sind mir die anderen fremd. Ich sehe sie singen, höre sie beten, beobachte, wie sie miteinander umgehen. Bin ich wirklich dabei? Gehöre ich dazu? Oder bin ich jetzt gerade der Einzige, der irgendwie außen vor bleibt? Andere scheinen das zu mögen, zusammenzugehören. Irgendwie, mir geht's anders. Ich habe das oft schon gehört, auch von Leuten, die mittendrin sind in der Gemeinde, so nach meiner Wahrnehmung, scheinbar vollkommen integriert, aber immer wieder diese Wahrnehmung, ich schaue von außen auf mich und fühle mich ein Stück weit fremd. Vielleicht hat das mit der Größe unserer Gemeinde zu tun. Vielleicht auch mit Erwartungen, die manchmal überhöht sind, die so eine Ansammlung von Menschen überhaupt gar nicht erfüllen kann. Vielleicht aber auch, weil wir uns gar nicht immer gleich fühlen. Wir sind kompliziert. Wir verstehen uns manchmal selber nicht. Wir haben uns eben noch wohlgefühlt und zu Hause und jetzt stört uns die Fliege an der Wand. Und dann sind wir wie ein Fremdkörper. Die anderen sind so und ich bin so. Ich bin eine Weiße unter all den roten Kugeln. Ich bekam dieser Tage eine E-Mail von einem Gottesdienstbesucher, der uns mal ausprobiert hat am dritten Advent und schreibt, ich bin offenbar in der Kreuzkirche nicht erwünscht. So habe ich das wahrgenommen. Alle Gemeindemitglieder haben sich lieb, begrüßen sich, aber ich bin außen vor geblieben, unbeachtet. Das scheint nicht mein Platz zu sein. Und ich dachte, schade, bestimmt haben wir was falsch gemacht. Wir sollten gästefreundlicher sein. Aber auch die ganzen Gemeindemitglieder, die sich da so fröhlich begrüßen und scheinbar mittendrin sind, wie eine verschworene Einheit wirken, das sind auch lauter Individuen. Und mancher steht mitten in der Gruppe und fühlt sich vielleicht genau wie du. Gemeinschaft sieht immer von außen ein bisschen anders aus, als sie sich von innen anfühlt. Also diese weiße Kugel, das sind wir, bin ich, jeder Einzelne, mitten in der Gemeinschaft. Räumlich den anderen nahe, man könnte meinen mittendrin, wie alle anderen auch, aber mit ganz eigenen Gefühlen, mit ganz eigenen Gedanken. Die hat kein anderer in dem Moment. Gedanken, die meine sind, die mich von den anderen unterscheiden. Ich bin den anderen ähnlich, wie sie ein Mensch, ein Wesen voller Sehnsucht, aber doch auch verschieden und ganz anders mitunter. Und eine letzte Deutung noch dieser weißen Kugel. Und das ist, was wir mit dem Wunder von Weihnachten verbinden. Und worüber wir jetzt nachdenken wollen. Gott wird Mensch. Er ist eigentlich ganz anders, doch er wird einer von uns. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe die Kugel noch nicht so genau untersucht, ist auch ziemlich weit drin, also ihr könnt die da wirklich nicht sehen, ne? Ja. Aber könnt ihr sie nachher noch angucken, ist auch ein anderes Material. Ich glaube, anderer Herkunft. Und doch mit den anderen zu vergleichen. Die gleiche Form hängt am gleichen Baum. So, und jetzt, nach diesen Vorüberlegungen, sind wir gut vorbereitet, den Predigttext für heute zu hören. Wir schauen, wie der Hebräerbrief das Wunder der Weihnacht beschreibt. Und wir können so ein bisschen zurückschauen auf die letzte Woche, auf die hinter uns liegenden Tage und uns Weihnachten nochmal vergegenwärtigen, mit anderen Worten. Die ersten vier Verse des Hebräerbriefes. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in die Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Und ich lese diesen kurzen, kompakten Text nochmal und ihr könnt, wenn ihr mögt, mitlesen an der Wand hinter mir. Nochmal dieser Text. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Zunächst mal nicht so anschaulich wie die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, die wir in der Christfestbar gehört haben, dann auch am ersten Weihnachtstag, die da gewesen sind. Da gibt's ganz viel zu sehen in den Weihnachtsgeschichten. Personen an der Krippe, Maria und Josef und dann die Engel sind zu sehen und die Hirten und das Kind und die Krippe und all das fehlt hier alles. Aber man merkt doch, es geht dem Schreiber darum, das Wunder von Weihnachten möglichst greifbar, möglichst begreifbar zu machen. Er will die Größe, das Besondere herausstellen und hier ist ein Sprachästhet am Werk. Der hat sich jedes Wort ganz genau überlegt und der beschreibt Weihnachten als Geschenk für die Sinne. Ein Fest, in dem es ums Hören geht, ums Sehen geht, ums Riechen geht, um die Berührung geht. Und ich lade ein, dass wir diese Sinneswahrnehmung, dass wir denen mal so ein bisschen nachspüren, uns die anschauen. Gottes Weihnachtsgeschenk für uns. Die weiße Kugel am Baum zwischen all den roten und zunächst mal das Hören. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Er trägt alles durch sein Wort. Liebe Gemeinde, Gott redet. Das ist im Text vorangestellt. Damit beginnt der Schreiber seinen ganzen Brief und darüber lädt er zum Staunen ein. Gott redet. Machen wir uns klar, die erhabenen Götter der Griechen reden nicht. Die Statuen und Prunkbilder der Götzenverehrer sind stumm wie Fische. Die Gestirne am Himmel, Sonne, Mond und Sterne, nicht ein Wort sagen die. Das Schicksal, es schweigt. Die Vorstellung eines Schicksals, ob nun Götter, Gestirne, unpersönlich gedacht, wer immer das verursacht, aber die Vorstellung eines Schicksals ist eigentlich sehr grausam. Und ich staune immer wieder, dass manche Leute so einen Glauben an ein festgelegtes Schicksal für christlich halten. Alles hat seinen Sinn, musste alles genau so sein. Diese Vorstellung gibt es in allen Religionen, Schicksalsglaube, Schicksalsergebenheit, ist aber nicht typisch christlich. Denn Schicksal heißt, etwas oder jemand, eine Macht, eine Vorsehung führt dich irgendwo hin, unabänderlich, und du willst da vielleicht gar nicht hin, aber Aufmucken ist zwecklos. Es ist dir so bestimmt, es bleibt nur Unterwerfung. Alles, was geschieht, musst du so annehmen. Diskutieren ist zwecklos, weil ist dein Schicksal. Der Gott der Bibel ist uns anders vorgestellt. der redet. Er bleibt nicht stumm. Er teilt uns seinen Willen mit. Er beteiligt seine Umwelt an seinen Gedanken. Er lädt zur Einsicht ein. Durch all die Jahrhunderte hindurch hat er geredet. Immer wieder. Und jetzt auf unübertroffene Weise. Er lässt mit sich reden. Er ändert sogar seine Meinung. So ist uns der Gott der Bibel dargestellt. Schicksal? Mit dem Schicksal bist du nicht auf Augenhöhe. Das Schicksal nimmt deine Gedanken und Empfindungen nicht ernst. Das spult unbeeindruckt sein Programm ab. Der Gott der Bibel ist ein Redender, ein mitteilendes Gegenüber. Und jetzt sagt unser Schreiber nicht, du kriegst in jeder Situation maßgeschneiderte Antworten von Gott. Frag ihn nur irgendwas und er erklärt dir alles ganz genau so, wie du es brauchst. Manche Leute erwarten das so von Gott. Aber so sieht der Hebräerbrief das offenbar nicht. Sondern er verweist auf das Reden Gottes an die Väter und die Propheten. In ihnen hat Gott gesprochen. Er hat sie zu seinen Boten gemacht. Er hat ihnen sein Wort anvertraut. Vielfach, nicht nur auf eine Art, ganz verschieden. Was für ein Reichtum an göttlichen Äußerungen. Das sind die Worte, an die man sich klammern kann. Worte, nach denen man sich richten kann. Worte, die zu befolgen sich lohnen. Auf diese Worte kann man sich mit seinem ganzen Leben gründen. Dieses Niveau werden unsere privaten Einsichten nie erreichen. Vielleicht hat jemand eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht, Gottes Reden gehört, vielleicht auch im letzten Jahr. Morgen erzählen wir uns davon in der Silvesterfeier, ein Wunder erlebt. Das ist wunderbar. Manchmal tragen uns diese Dinge lange. Aber der Schreiber meint, diese Worte, von denen ich rede, die Gott zu den Propheten gesagt hat, die sind was ganz Besonderes. An denen konnten Gläubige zu allen Zeiten sich orientieren. Das hat geholfen im Leben und im Sterben. Und damit aber nicht genug. Das Reden Gottes ist nicht verstummt. Im Gegenteil, es kam zu seinem Ziel. Gott hat sich noch einmal ausgesprochen, in einer Art, die alle bisherigen Worte in ein neues Licht stellen. Er hat unübertroffen, selbst geredet, schließlich durch seinen Sohn. Die letzten Worte sind die entscheidenden. Ich denke an eine Sterbesituation, es war ganz viel kaputt. Vater und Kinder hatten sich gegenseitig verletzt, vielfach, man konnte nicht gut miteinander reden. Alles war so vergiftet gewesen. Aber jetzt in seinen letzten Stunden konnte er seine Kinder noch einmal in den Arm nehmen, ihnen sagen, und wisst ihr was, ich habe euch immer sehr geliebt. Was für heilsame Worte. Und plötzlich kriegt die ganze Geschichte eine neue Wendung, eine neue Deutung. Der Streit vorher ist nicht ungeschehen gemacht, die Geschichte ist nicht neu geschrieben, aber irgendwie auch doch, da war ja Liebe. Es war alles gut gemeint. Alles, was war, steht jetzt in einem neuen Licht. Unser Text sagt, an Weihnachten war es jedenfalls so. In Jesus Christus hat Gottes Reden seinen Höhepunkt gefunden. Nie sprach Gott klarer, nie eindeutiger, nie kraftvoller als im Leben und im Sterben und im Auferstehen Christi. Denn Christus ist das Wort. Und wir haben es eben gehört in dieser Lesung aus dem Johannesevangelium. Manche Leute lesen nicht gern im Alten Testament. Das ist so viel Grausames, sagen sie. Und ich verstehe das. Manche Worte, manche Geschichten kommen uns quer, lösen innere Schmerzen aus. Aber diese Worte, diese Geschichten wollen gelesen werden von dem einen Wort. Was Gott in Wahrheit will, was ihn im tiefsten ausmacht, zeigen Weihnachten und Ostern und die Jahre dazwischen. Das ist das klarste Wort in all den Buchstaben und Wörtern. Von hier aus, von Jesus Christus, ist das vorherige Reden Gottes auszulegen. Also das Kommen Jesu ist etwas für die Ohren. In ihm hat Gott selbst das Wort ergriffen, ein Wort, das uns trägt im Leben und im Sterben. Aber das Kommen Jesu hat nicht nur mit dem Hören zu tun, sondern auch mit dem Sehen. Das ist das Zweite. An Weihnachten gibt es was zu sehen. Ja, es gibt rote Kugeln und eine weiße. Und diese weiße ist ganz anders. Durch ihn wurde diese Welt gemacht. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Gott schenkt uns im Weihnachtswunder ein Bild von sich selbst. Er macht sich uns selbst zum Geschenk. Das griechische Wort Charakter taucht hier auf, nur einmal in der Bibel, hier an dieser Stelle Ebenbild. Jesus spiegelt den Charakter Gottes wider, heißt es hier. Charakter ist ursprünglich der Stempel, mit dem man Münzen prägt. Und Jesus, wird hier behauptet, hat voll und ganz die göttliche Prägung. Er macht anschaulich, sichtbar, fassbar, was göttlich ist. Er zeigt uns Gottes Charakter. Ganz der Vater, wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich weiß nicht, hört mal jemand so einen Satz und freut ihr euch drüber? Wir waren vor 2 Tagen essen als Familie. Wir hatten ein Familienfest und plötzlich musste ich lachen. Da kam eine Mama rein mit 3 Töchtern. Also die haben ja auch 3 Töchter, die sehen sich ja auch ähnlich. Aber die sahen sich vielleicht ähnlich. Du wusstest sofort, das waren keine Zwillinge, aber du wusstest sofort, das ist ein Stall. Und meistens, wenn man das dann anspricht, macht das den Eltern mehr Spaß als den Kindern. So ganz der Vater, ganz die Mama, muss man nicht so ansprechen. Aber bei Jesus ist die Ähnlichkeit mit dem Vater pure Absicht. Ganz der Vater, wenn er sagt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ganz der Vater. Oder wenn er dem, der nicht aufrecht gehen kann, sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Ganz der Vater. Er ist ganz der Vater, wenn er die Kinder umarmt, wenn er Kranke heilsam anrührt, wenn er Aussätzige in die Gesellschaft zurückholt, wenn er die profitgeilen Händler aus dem Tempel jagt. Nie vorher und nie nachher gab es einen Menschen, der Gott so ähnlich war wie Jesus. Er ist ganz der Vater. In ihm ist der Höchste in die Welt gekommen, hat uns ein Bild davon gegeben, wie Gott dem Wesen nach ist. Jesus charakterisiert Gottes Wesen. Eine weitere Sinneswahrnehmung, die hier im Text erwähnt ist. Er hat die Reinigung von den Sünden vollbracht. Jesus macht uns zu einem Wohlgeruch Gottes. So drückt Paulus das mal aus in 2. Korinther 2, Vers 15. Er kümmert sich um das, was zum Himmel stinkt. Das Sehen und das Hören ist ja entscheidend für Weihnachten. Noch hängt die Weihnachtsdeko in den Straßen und in den Häusern und die Musik normalisiert sich in den Radiosendern so allmählich wieder. Aber damit Weihnachten nicht nur ein Fest der Fassade ist, wo mit Lametta und Goldpapier, mit frommen Worten und Liedern das wahre Leben verdeckt wird, deshalb braucht es unbedingt diese Dimension. Jesus ist für das gekommen, was zum Himmel stinkt. Ich mache neulich bei uns zu Hause die Tür auf und denke, was riecht hier so? Und dann, musst du vielleicht mal lüften. Später kommt Elisabeth nach Hause und sagt, sag mal, riechst du das auch? Ich muss mal das Fenster aufmachen. Irgendwann kommt ein Kind und sagt, was ist das? Und dann haben wir uns doch mal auf die Suche gemacht. Ich erspare euch Details. Das war ein Artikel im Kühlschrank. Ja, kann ja mal passieren. Über Verfallsdatum. Ja, Elisabeth, ist passiert. Das mag sie nicht so. Ich auch nicht. Ich gehe nicht weiter ins Detail. Aber es war schön, als das dann weg war. Es war wieder sehr schön, sehr frisch. Roch gut. Zeigt mir doch mal die Familie, wo es in den weihnachtlichen Tagen nicht irgendwann mal brodelt und buddelt, wo nicht irgendwann so unangenehme Gefühle auftauchen. Plötzlich sind die Leute aus der Familie auf engstem Raum zusammen, die Kinder sind aufgekratzt, wollen ihr Recht, die Großen auch. Oder die längst schon erwachsen gewordenen Kinder merken irgendwie die Rituale zu Hause. Irgendwie ist das auch komisch. Weihnachten fördert ganz viel an die Oberfläche, an Emotionen. Und das ist völlig normal, wenn man sonst viel um die Ohren hat und aus dem vollen Trubel in die Festtage kommt, dass es dann auch mal kracht. Habt ihr das vielleicht hinter euch oder so gespürt, erahnt, vielleicht unterdrücken können? Es ist nicht ratsam, alle Konflikte unter dem Baum zu klären. Habe ich manchmal schon versucht, klappt nicht so gut, kann ich nicht empfehlen. Aber da melden sie sich mitunter. Man spürt, irgendwas stinkt mir. Und das kann sehr anstrengend sein, wenn man das die ganze Zeit versucht, unterm Teppich zu halten. Und dann ist es hilfreich, diese Dimension von Weihnachten sich bewusst zu machen. Als Sünder sitzen wir unterm Tannenbaum, als Zielverfehler, als Leute, die immer wieder scheitern. Manches war gut gemeint, aber nicht besonders gut gemacht. Und manches war auch überhaupt gar nicht erst gut gedacht, sondern von Anfang an falsch. Aber so sind wir. Und der Schreiber des Hebräerbriefes ist der Meinung, alles Alte, Verkehrte, Unvollkommene erinnert uns daran, wir sind noch nicht am Ziel. Wir brauchen weiterhin Vergebung. Reinigung ist nötig und die ist für uns erwirkt. Und ich wünschte mir, dass wir bei unseren Feiern, jetzt morgen auch beim Jahreswechsel, dass wir da zuweilen mal über uns lachen können. Dass wir das ein bisschen leichter nehmen. Auch unseren Anspruch ans Fest, wenn wir damit scheitern, wenn wir straucheln, dass wir uns da fröhlich gegenseitig Vergebung zusagen. Denn dazu ist Weihnachten geworden. Und nicht nur für uns persönlich privat, dass wir schöne Festchen feiern können, sondern auch für diese Welt, wo eine ganze Menge zum Himmel stinkt, wo dringend mal aufgeräumt und geordnet werden müsste. Für all das ist Christus gekommen, der Tatortreiniger Gottes. Habe ich mir so gedacht. Hören, sehen, riechen. Und ich komme zum vierten, fühlen, berührt werden, angefasst sein. Und ich meine das jetzt gar nicht so im Sinne von Gefühl, damit hat es der Hebräerbrief gar nicht so, ich meine berührt werden. Er ist eingesetzt zum Erben über alles. Er trägt alle Dinge. Er ist zur Rechten der Majestät in der Höhe, viel höher als die Engel. Er hat den Namen, der alle Namen überragt. Lauter Ehrentitel von Jesus sind hier zusammengetragen. Die Würde, die Hoheit Jesu soll hier betont werden. Eine Fülle herrschaftlicher Aussagen zusammengefercht auf ganz wenigen Versen. Und so sollen wir staunen, was hier passiert. Wir sollen uns vor Augen führen, wer das ist, das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz. Er ist der Erbe Gottes, der Sohn, der Machthaber. Die Engel gehorchen seinem Befehl. Das Weltall wird von seinem Wort und seinem Willen getragen. Und der unglaubliche Abstand zwischen Gott und Mensch wird uns bewusst. Er ist der, der hoch über den Turbulenzen des Alltags thront, für den wir einfach nur Winzlinge auf diesem kleinen Erdenkügelchen sind. Alle Engel dienen ihm. Und da können so Fragen aufkommen wie, ja, was kümmert ihn denn aus der göttlichen Höhe betrachtet eigentlich meine Unzufriedenheit im Beruf, meine Überforderung, mein Schmerz nach der Trennung, meine Trauer an diesem Weihnachtsfest? Was kümmert den denn der Tsunami in Indonesien? Tsunami. Die schlimme Lage in Syrien und was es sonst noch gibt. Wo ist er denn eigentlich angesichts der Katastrophen? Und genau mit diesen Fragen nähern wir uns dem eigentlichen Wunder von Weihnachten. Er, der so unendlich hoch über uns ist, lässt sich ein auf unser Zweifeln, Bangen und Sündigen. Der diese Welt gemacht hat, wird ein Teil von ihr. Später schreibt der Apostel, er hat das ganze Leben durchlitten, wie wir. Er ist versucht worden in allem, wie wir. Er hat das Leben kennengelernt mit all seinen fragwürdigen, schmerzhaften Seiten. Und er zeigt wahre Teilnahme, Sympathie, Mitleiden. Er lässt sich berühren und so rührt er uns an. Er geht mit uns auf Tuchfühlung. Er betritt diese Erde, der Erbe über alles, höher als die Engel. Das Wort, durch das alles erschaffen ist, bleibt nicht außen vor, kommt mitten hinein in die Zweifel, in die Schuld, in das Leben. Eine weiße Kugel unter lauter Roten. Er ist das Wort Gottes. Er ist das Bild Gottes. Er ist die Reinigungskur Gottes. Er ist der, der uns berührt. Amen.